Und wir haben das gemerkt jetzt in den trockenen Jahren, dass auf einmal auch immer mehr Landwirte dieses Thema erkennen.
Podcast Zukunft Landwirtschaft. Die DLG-Mitteilungen auf die Ohren. Deep Dive.
Ja, guten Tag. Schön, dass Sie wieder zuhören in unserem Humus-Podcast der DLG-Mitteilungen mit Dr. Axel Donn vom Thünen-Institut für Agrarklimaschutz. Das Thema ist faszinierend. Die letzten beiden Folgen, die wir mit Herrn Donn produziert haben, waren auch faszinierend. Jetzt haben wir ein Thema, das schließt unmittelbar an das letzte an und unmittelbar an das an, was auch Sie als Landwirt auf dem einen oder anderen Feld sehen können, nämlich ein Schild, auf dem steht, ein Hektar Weizen bindet pro Jahr 9 Tonnen CO2, ein Hektar Mais bindet 14 Tonnen CO2. Und Sie sich als Landwirt natürlich fragen, warum honoriert die Gesellschaft diese Leistung, die ich als Landwirt der Gesellschaft bringe, eigentlich nicht? Herr Donn, warum honoriert die Gesellschaft eigentlich diese 9 oder 14 Tonnen nicht, die jeder Landwirt jedes Jahr auf die Fläche stellt?
Ja, hallo Herr Preuße. Diese 9 bis 14 Tonnen CO2, das ist das CO2, was die Pflanzen aufgenommen haben und eingebaut haben in Biomasse und Ernteprodukte. Das heißt in das Korn, in das Getreide, in Stroh, in Wurzeln. Und dieses CO2 ist in einem ganz schnellen Kreislauf unterlegen. Das heißt, es wird auch ganz schnell wieder freigesetzt, weil natürlich das Getreide und die Ernteprodukte auch ganz schnell wieder gegessen werden und dann veratmet werden wieder zu CO2. Und auch das Stroh und die Wurzeln, 80% davon ist im nächsten Jahr nicht mehr da. Und deswegen sagen wir, dieser ganz schnelle biologische Kreislauf bringt nichts für den Klimaschutz, weil das, was aufgenommen wird an CO2, auch ganz schnell wieder verloren geht. Und es ist so ein bisschen wie, wenn man sagen würde, die Mineralwasserhersteller, die haben ja auch eine ganz tolle Klimaschutzfunktion, indem sie CO2 in ihrem Wasser fangen, in der Mineralwasserflasche. Und man müsste das auch honorieren, weil das CO2 ja da gebunden ist, ohne klarzumachen, dass diese Wasserflasche auf jeden Fall aufgemacht wird und dann geht das CO2 aus der Flasche raus, genauso wie auch das CO2 aus den Ernteprodukten in kürzester Zeit wieder rausgeht. In dem Sinne sind diese Schilder wirklich missverständlich und wecken hier Hoffnung, dass die Landwirte hier auf simple Art und Weise zum Klimaschutz beitragen, die so nicht haltbar sind.
Oder allenfalls ganz kurzfristig, denn wir beiden könnten ja statt jetzt miteinander zu reden, auch einfach mal für eine Viertelstunde oder für diese Viertelstunde die Luft anhalten. Und da hätten wir zumindest einen kleinen, zeitlich sehr begrenzten Beitrag zum Klimaschutz getan, richtig?
Ich weiß nicht, ob wir die Viertelstunde wirklich schaffen, aber ein paar Sekunden und dann würden wir einen Klimaschutzbeitrag leisten, aber ehrlich, so geht's natürlich nicht. Und
ja, aber das zeigt den Mechanismus ganz gut, weil wir essen etwas, also wir essen die Produkte oder die Tiere fressen die Produkte, die auf dem Acker wachsen und veratmen die natürlich auch. Und darum geht es ja eigentlich. Das ist ja eigentlich im Grunde die Aussage, die Sie eben getroffen haben.
Genau.
Deswegen kann es nicht angerechnet werden.
Und so ist es also. Und wenn wir es nicht essen, dann nachher vergammeln die Lebensmittel irgendwo und werden von Bakterien und Pilzen gegessen, die genauso das CO2 wieder ausatmen. Es ist nicht langfristig gespeichert und deswegen ist es auch nicht klimarelevant. Denn nur eine Erhöhung der Speicher, der Kohlenstoffspeicher, kann tatsächlich auch Klimaschutz bedeuten. Wenn wir also CO2, was sonst in der Atmosphäre ist, in Form von Humus, in Form auch von Biomasse im Wald zum Beispiel, längerfristig speichern und diesen Speicher erhöhen, dann ist das Klimaschutz.
Wir haben uns in den letzten beiden Folgen des Podcasts ja schon intensiv darüber unterhalten, welche Chancen auf Äckern, auf Grünland dazu bestehen, CO2 in den Boden stabil einzubauen. Wir haben auch angerissen schon, dass es ja auch die Möglichkeit gibt, aktiv Kohle einzubringen. Ja, wir haben über Zwischenfrüchte gesprochen, über Fruchtfolge gesprochen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist das immer wieder vorkommende Stichwort der Biokohle. es gibt ja Leute, die sagen, ja, dann nimmt man Kohl. Das hat natürlich auch was mit Bodenverbesserung zu tun, aber auch mit natürlich mit CO2-Bindung, weil in dieser Kohle natürlich der Kohlenstoff sehr festgebunden ist. Der geht nicht durch einmaliges Flügen dann wieder weg. Der ist dann da. Ist das ja dann eine Möglichkeit, diese CO2-Diskussion, diese Diskussion über den Einbau von CO2 in den Boden, den stabilen Einbau von CO2 in den Boden wieder etwas zu beflügeln, dass wir uns mehr über Biokohle unterhalten sollten?
Ja, Biokohle oder Pflanzenkohle.
Erzählen Sie mal, wo die herkommt und wie man die nutzt, vielleicht gleich einfach als Anlauf.
Damit könnte man verhindern, dass eben die Biomasse, die aufgebaut wird, kurzfristig aufgebaut wird, im nächsten Jahr schon wieder verloren geht. Also man könnte das Stroh abfahren und dann in einer Pyrolyseanlage umwandeln in Pflanzenkohle. Und die ist dann sehr stabil. Man kann auch Holzreste nehmen, was auch immer. Alles, was organisch ist, kann in Kohle umgesetzt werden. Und wir haben Versuche gemacht, die zeigen, dass wenn man diese Kohle dann in den Boden gibt, dass sie dort auch sehr stabil ist, also über Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Jahren.
Aber die Frage ist erstmal sehr gut, oder? Sie könnten da theoretisch
das
auch
klingt gut, ja.
Ja, die Zwischenfrüchte nehmen, den oberirdischen Aufwuchs nehmen, der Stroh nehmen. Gut, Sie müssten mir nur sagen, die Pyrolyse klingt nach Technik und Technik klingt nach Energie. Das muss natürlich dann auch in einem Verhältnis stehen.
Genau, die Frage ist, wie viel Energie verwendet man, um überhaupt die Kohle herzustellen? Es muss erstmal muss das Material, was verkohlt werden soll, transportiert werden zu der Anlage. Auch die Anlage braucht ein bisschen Energie und dann muss es wieder zurücktransportiert werden, auf den Acker verteilt werden. Wie viel bringt das überhaupt? Also da geht auf jeden Fall auch schon mal positiver Klimaeffekt verloren. Und dann ist die Frage, wie hoch sind die Kosten? Und im Moment gibt es nur Pilotanlagen in Deutschland, die das testen und dieses Verfahren voranbringen. Aber das ist noch nicht großflächig einsetzbar, die Technologie. Und die Kosten sind einfach sehr hoch. Also wenn man nachher für eine Tonne Kohle, Biokohle, Pflanzenkohle 300 Euro ausgeben muss, dann ist das einfach eine irre Menge, wenn man sich überlegt, dass man, wenn man damit Klimaschutz machen will, da gibt es sehr viel günstigere Optionen, Klimaschutz zu machen im Moment. Und die Biokohle oder Pflanzenkohle wird nur dann interessant, wenn sie auch neben dem Klimaschutzeffekt noch was anderes bringt. Und die Bodenfruchtbarkeit verbessert, Sie haben es angedeutet. Und das ist bei unseren Böden nur dann möglich, wenn wir sehr, sehr schlechte sandige Böden haben. Da können wir erwarten, dass die Biokohle die Pflanzennährstoffe besser hält, die Wasserspeicherkapazität etwas erhöht und damit auch die Erträge erhöht. In den allermeisten unserer Böden sind die Effekte aber marginal. Und die große Euphorie mit der Pflanzenkohle kommt aus ganz anderen Weltregionen. Nämlich aus tropischen Regionen, wo die Böden ausgelaugt sind, über Jahrhunderte hinweg quasi durch Verwitterung schon in einem Zustand sind, wie wir sie hier überhaupt nicht haben, in einem schlechten Zustand. Und da kann die Biokohle, die Pflanzenkohle tatsächlich deutliche Ertragszuwächse produzieren und auch positive Effekte haben, während die Effekte hier auf die Erträge sind wirklich bescheiden.
Also Sie würden sagen, die Kosten sind eigentlich gar nicht mal, die Kosten der Herstellung der Biokohle sind eigentlich vielleicht gar nicht das entscheidende Kriterium, weil Pilotanlagen, klar, aber das kann man ja möglicherweise in den nächsten Jahren auch skalieren und das Auto wurde auch nicht in einem Jahr gleich zum Massenverkehrsmittel. Aber es sind, sagten Sie, es ist die Relation, also das Aufwands-Ertragsverhältnis, was in bestimmten Regionen unterschiedlich ist. Und wer jemals in Brasilien war oder in Afrika war, der weiß, welche Böden da vorherrschen. Ja, das sind rote Böden ohne Humusgehalt teilweise. Ja, völlig heruntergekommen, einfach durch das tropische Klima. Und bei uns ist es halt ein bisschen anders.
Es gibt aber noch weitere Erwartungen. Ja. Vielleicht kann ich das noch zufügen, dass man sagt, ja, aber die Biokohle könnte auch unsere Nitratauswaschungsprobleme in einigen Regionen lösen oder Ammoniakemissionen. Also da sind auch sehr viele Erwartungen geweckt worden mit der Biokohle. Und diese Erwartungen haben sich in den Freilandversuchen oft nicht bestätigen lassen. Also dass man nachher weniger Nitratauswaschung hat und die Nährstoffe besser zurückhält, Das hat selten funktioniert. Und wenn, dann mussten so riesige Mengen Kohle in den Boden eingebracht werden, dass das auch finanziell, auch mittelfristig nicht finanzierbar sein wird. Deswegen ist es schwierig. Und wir sehen die Biokohle als eine Option für Sonderanwendungen. Zum Beispiel Futterbeimengung für die Tiergesundheit. In ganz speziellen, degradierten Böden, da kann die Biokohle auch jetzt schon zum Einsatz kommen und positiv sein. In der breiten Masse brauchen wir einen CO2-Preis, der höher ist. Und wenn der irgendwann gezahlt wird, dann könnte die Biokohle auch wieder wichtig werden. Und wir sehen das ja, dass die Landwirtschaft Treibhausgasemissionen verursacht, die nicht so ohne weiteres zu reduzieren sind. Das Methan, was die Kühe in ihren Mägen produzieren, das Lachgas, was aus dem Boden kommt, weil die Böden gedüngt sind, das sind einfach Dinge, die aus biologischen Prozessen stammen und die können wir nicht so schnell abschalten. Und da können wir nur überlegen, wie können wir Teile dieser Treibhausgasemissionen kompensieren? Und da könnte die Biokohle eine Rolle spielen. Wir haben ja ehrgeizige Ziele jetzt auch in Deutschland für die Reduktion der Treibhausgasemissionen im Landwirtschaftssektor. Also knapp ein Drittel der Emissionen soll reduziert werden bis 2030. Wir haben davon im Moment erst ungefähr 20%, also zwei Drittel geschafft. Es ist noch ein Weg. Und langfristig wollen wir auf Null kommen. Wir wollen keine Treibhausgasemissionen mehr bis 2050. Und dann könnte die Biokohle eine Rolle spielen, Treibhausgasemissionen zu kompensieren. Diese Option sehen wir und diese Option kann dann wirklich auch zum Einsatz kommen. Wobei wir dann eben gucken müssen, wo ist es am sinnvollsten. Und das heißt, wir sollten immer da anfangen, wo die Synergien mit anderen positiven Effekten der Pflanzenkohle am größten sind.
Ja, aber da sind wir natürlich an einem Punkt, wo der Landwirt eher Geld reinstecken muss, weil er ja die Folgen seines CO2-Verursachens oder seines Treibhausgas-Verursachens kompensieren muss und nicht von der Gesellschaft Geld bekommt, dass er CO2 einbaut in den Boden, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Denn in diesem Falle geht es ja darum, dass ich Lachgas- oder Methanemissionen herunterfahre, richtig?
Ja, es gibt immer mehr auch Lebensmittelkonzerne, die auch von den Produzenten schon eine Reduktion von Treibhausgasemissionen einfordern und die auch finanziell vergüten würden, wenn die Landwirte selber sagen, wir haben unsere Produkte schon C-neutral produziert. Wie auch immer. Und dann würde das natürlich auch finanziell vergütet werden müssen, weil letztendlich ist Klimaschutz eine gesellschaftliche Aufgabe.
Also das heißt, doch die Biokohle nicht ganz in die Ecke, sondern immer aufpassen, was damit passiert und wo man sie vielleicht als Landwirtschaft doch nutzen kann. Aber ein interessanter Nebensatz ist mir aufgefallen eben gerade. Sie sagten nämlich, wir müssen zusehen, dass wir einen Aufwand für den Klimaschutz in eine günstige Relation zum Ergebnis setzen. Und da sagten Sie, Biokohle ist nicht unbedingt das Mittel der Wahl, weil es gibt andere Möglichkeiten, die vielleicht viel effizienter sind. Und da kommt mir sofort die im Moment sehr aktuelle politische Diskussion um die Moore in den Kopf. Und vielleicht sollten wir die letzten paar Minuten nochmal darüber sprechen, weil das natürlich im Moment sehr emotional auch aufgeheizt ist, aber weil es ja leider, glaube ich, auch einen großen Klimaschutzeffekt haben kann, wenn wir dafür etwas tun.
Ja, man muss sich das nochmal klar machen. Die Moore, die landwirtschaftlich genutzt sind, also trainiert sind, sind eine Hauptquelle von CO2 in Deutschland. Ungefähr 7% der gesamten deutschen Treibhausgasemissionen kommen aus Mooren. Das ist schon mehr als der gesamte Flugverkehr.
Entschuldigung, 7% der gesamten Deutschen. Nicht aus der Landwirtschaft.
Aus der Landwirtschaft, der Anteil der Moore an den landwirtschaftlichen Emissionen liegt bei ungefähr ein Drittel. Wir haben 43 Millionen Tonnen CO2, die aus trainierten Mooren durch die landwirtschaftliche Nutzung entstehen. Und das muss man ins Verhältnis setzen zu dem, was wir diskutieren. Was ist möglich durch Humusaufbau, zum Beispiel Zwischenfrüchte und so weiter? Da rechnen wir im Moment mit einer Größenordnung von 3 Millionen Tonnen, die wir jedes Jahr durch Humusaufbau in Mineralböden schaffen können. Wir haben eben über die Biokohle gesprochen. Da gibt es Studien, die ungefähr 5 Millionen Tonnen Kompensation als Potenzial angeben, wenn wir also wirklich viel Geld da investieren. Und das im Verhältnis zu den 43 Millionen Tonnen, die aus Moorböden kommen, verdeutlicht doch, wo wir ansetzen müssen. Wo ist der große Hebel? Und der Hebel ist natürlich kompliziert, weil die Moorböden seit Jahrzehnten trainiert sind und eine sehr ungleiche Betroffenheit herrscht regional. Wir haben also Regionen, wo Landwirte 80, 90, vielleicht 100% ihrer landwirtschaftlichen Fläche auf Moorböden haben. Und wir haben andere Regionen, da sind gar keine Moorböden. Die haben überhaupt kein Problem. Insgesamt haben wir ja so 6% Moorböden in Deutschland auf der landwirtschaftlichen Fläche. Es ist erstmal nicht viel, aber sie produzieren viel Treibhausgase. Und dort anzusetzen wäre eben sehr effektiv, weil jede Tonne CO2-Emissionen, die man auf Moorböden nicht emittiert hat, ist eine Einsparung, die direkt und langfristig wirksam ist. Und das wird jetzt intensiver diskutiert. Es gibt dort auch von der Bundesregierung die Initiativen und Verhandlungen. Und es muss aus meiner Sicht darum gehen, einen gemeinsamen Weg zu finden und einen langfristigen. Man darf hier die betroffenen Landwirte nicht übergehen, sondern man muss mit ihnen gemeinsam gucken, wie können wir langfristig, das heißt über 10, 20, 30 Jahre, zumindest Teile dieser Moorböden wieder aus der Nutzung nehmen. Denn solange diese Moorböden, egal ob als Grünland oder Acker genutzt sind, emittieren sie große Mengen CO2. Und wir können zwar versuchen, durch eine angepasste Nutzung, die nässer ist, eine nassere Nutzung, diese Emissionen etwas zu reduzieren, aber da zeigen unsere neueren Studien, dass das gar nicht so richtig gut klappt. Letztendlich brauchen wir eine Wiedervernässung dieser Moorböden. Und da sollten wir eine langfristige Strategie entwickeln, wie diese Böden wieder vernässt werden können und wo wir da ansetzen. Und da gibt es natürlich, das ist ein dickes Brett, muss man ehrlich sagen.
Ja, das habe ich auch von Ihrer Kollegin Bärbel Thiemer gelernt, die darüber auch einen Beitrag in der DLG-Mitteilung unlängst geschrieben hat. Aber nochmal, wenn man weiß, dass nur die radikale Lösung, ich formuliere das mal in eigenen Worten, die radikale Lösung, die vollständige Wiedervernässung einen Erfolg bringt und eben nicht die Milchviehhaltung mit Extensivrindern, weil die bestenfalls einen halben Erfolg bringt und dann am Ende gar keinen, weil die Landwirte haben ihr Einkommen nicht und der CO2-Effekt ist auch überschaubar, dann müsste doch im Grunde die Diskussion in Landwirtschaft und Politik dahin gehen, zu sagen, ja, wir machen das, aber wir sichern den Landwirten dann auch das Geld zu, was wir möglicherweise bei der Biokohle oder anderen Dingen, die weniger erfolgreich sind, sparen. Und dann konzentrieren wir uns halt auf die Betriebe, die dort ein Potenzial haben und machen ihnen ein Angebot, was eben nicht von diesem weltweit zu geringen CO2-Preis abhängig ist, sondern von dem Ziel, was man politisch hat. Könnte das ein Weg sein oder halten Sie den für Träumerei?
Ja, letztendlich muss man den Landwirten, den Betroffenen auch erstmal die Angst nehmen, weil allein die Diskussion um dieses Thema hat schon so viele Ängste hervorgerufen. Und da ist die Politik auch gefragt, aus diesem Aktionismus raus mit dem Landwirten gemeinsam zu überlegen, was möglich ist und wie viel Kompensation nötig ist. Und das ist natürlich ein Komplettertragsausfall. Für wie viele Jahre rechne ich denn denn? Ne? Für 5 Jahre, für 10 Jahre, für 20 Jahre oder für 100 Jahre? Da kommen sehr unterschiedliche Zahlen raus. Hier ist gar nicht der CO2-Preis, was das einschränkt, weil einfach so viel CO2 aus den Mooren rauskommt, dass sich das schon sehr schnell lohnen würde. Aber hier geht's um die Perspektive der betroffenen Landwirte, die man hier nicht übergehen kann.
Ja, und das wird vielleicht von mir aus, von meiner Seite so gesagt, das wird aus der einseitigen Perspektive möglichst schnell CO2 zu reduzieren, von Teilen der Politik natürlich etwas vernachlässigt. Es gibt immer zwei Seiten. Ja, Herr Don, wir haben einen großen Ritt gemacht. Vielleicht nehme ich als Fazit unserer 3 Podcast-Folgen mit, dass der Einbau von CO2 oder der Humusaufbau zum Humusaufbau eine Angelegenheit ist, von der die Gesellschaft profitieren kann, von der der Landwirt profitiert, von der der Landwirt zunächst profitiert, die Gesellschaft unter bestimmten Voraussetzungen profitiert, die in den verschiedenen Regionen der Welt sehr unterschiedlich sein kann. Ich habe vor ein paar Wochen einen Artikel gelesen, der tatsächlich global die Bedeutung des Humus für die Ernährungssicherung mal aufgezeigt hat. Der hat mich sehr beeindruckt, weil da tatsächlich Win-Win-Situationen denkbar sind. Vielleicht für Deutschland die Diskussion nicht ganz so heiß gegessen wird, wie sie gerade gekocht wird. Ich würde Ihnen gerne, Herr Don, noch die Gelegenheit geben, vielleicht 2, 3 Sätze als Abschluss zu sagen. Wie sollte die Diskussion denn weitergehen? In welche Richtung sollte sie denn gehen? Denn wir wissen, es ist eine positive Diskussion, die wir gerade führen. Und wir haben sehr viel über Einschränkungen gesprochen, aber wir sollten vielleicht am Ende einen positiven Ausblick geben. Den würde ich mir von Ihnen jetzt wünschen.
Ja, Sie haben mich erlebt, dass ich in vielerlei Hinsicht bremse und die Erwartungen ein bisschen dämpfe, was den Humusaufbau für den Klimaschutz angeht. Aber mich freut die Diskussion, weil Humus einfach so zentral ist für die Bodenfruchtbarkeit. Und es ist wichtig, dass wir uns mehr um Humus kümmern und dass wir auch Wege finden, Humus wieder mehr aufzubauen. Unsere Modellrechnungen zeigen, dass wir auf Acker im Moment Humus verlieren. Und das ist was ganz Alarmierendes. Und deswegen ist es im ureigensten Interesse der Landwirtschaft, sich um Humus zu kümmern. Und wir haben das gemerkt jetzt in den trockenen Jahren, dass auf einmal auch die Landwirte, immer mehr Landwirte dieses Thema erkennen, weil Humus ist wichtig für die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens. Humus ist wichtig für die Struktur des Bodens und das sieht man daran, wenn ein humusreicher Boden, wenn man einen hat, der ist locker von der Struktur, krümelig und da können Wurzeln viel besser Fuß fassen und viel besser wachsen, auch in die Tiefe wachsen und das ist für mich so eine ganz zentrale Geschichte. Wenn die Wurzeln tief genug kommen, dann werden sie auch an Wasser kommen, wo sie sonst nicht dran kämen und werden auch eine Trockenphase besser überstehen, als wenn die Wurzeln eben nicht da reinkommen. Und Humus kann da eine zentrale Rolle spielen. Deswegen freut es mich, wenn wir viel über Humus diskutieren, wenn wir uns überlegen, wo sind die Potenziale, aber gleichzeitig natürlich auch nicht Luftschlösser bauen und glauben, Humus würde alles richten und schon gar nicht darauf verzichten, unsere Klimaschutzanstrengungen an anderer Stelle zu reduzieren, weil man glaubt, der Humus wird es schon machen.
Ja, lieber Don, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können das alles oder das meiste, was wir diskutiert haben, auch nochmal nachlesen. Dann setzt sich leichter unter DLG-Mitteilungen, leicht zugänglich. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Und natürlich, Herr Don, für ihn, für diese tolle Diskussion. Machen Sie es gut.
Vielen Dank auch, Herr Preuße. Hat mir Spaß gemacht.
Deep Dive. Auf den Punkt. Zukunft Landwirtschaft. Der Podcast der DLG Mitteilungen. Alle Podcasts der DLG Mitteilungen auf die Ohren finden Sie bei iTunes, Spotify, Google, Deezer und Co. Und wenn Sie mehr erfahren wollen, klicken Sie sich ins aktuelle Heft der DLG-Mitteilungen www.dlg-mitteilungen.de. Bis zum nächsten Mal.